Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich möchte ein kurzes Gebet sprechen. Vater im Himmel, Jesus Christus, Heiliger Geist, wir loben und preisen deinen Namen, dein Wesen, deine Herrlichkeit. Und wir bitten dich, dass du jetzt den Boden bereitest, dass du ihn fruchtbar machst, dass dein Wort auf fruchtbaren Boden fällt in unseren Herzen. Und dass dieser Same stirbt und aufgeht und Frucht bringt. Amen. Ja, ihr Lieben, heute ist der dritte Sonntag nach Ostern. Wir nähern uns langsam Himmelfahrt und Pfingsten. Die Auferstehung ist immer noch das Thema der Sonntage nach Ostern. Heute der Sonntag heißt Jubilate, jauchzt, jubelt, freut euch. Und das wollen wir auch. Aber nach der Auferstehung, auch damals, war zwar dieses tolle Ereignis passiert, was einen wirklich zum Jubeln und Jauchzen bringen könnte, aber die Spannung bleibt ja doch ein bisschen bestehen, die Spannung, in der wir auch leben heute. Und wenn ihr euch noch an die Predigt von Ostersonntag erinnert, da wurde die Spannung ja auch deutlich, ne, mit dem Reich des Lichts, mit dem Reich Gottes, aber eben auch dem Reich der Finsternis, wo eben immer noch böse Mächte und Gewalten wirken und Jesus die Tür. Und wir können von dem einen Reich in das andere Reich gehen, durch Jesus Christus, durch unsere Zugehörigkeit zu Christus. Aber es vermischt sich ein bisschen, weil Jesus schickt uns als Kinder Gottes, als Wiedergeborene, wieder zurück in das Reich der Finsternis, um ihn zu bezeugen. Das heißt, wir finden auch in der Finsternis immer wieder Lichter, die leuchten, die Jesus Christus bekennen. Und auch wenn Jesus die Tür ist zum Reich Gottes, dann versucht der Feind, dieses Reich trotzdem zu zerstören und durch die Fenster einzusteigen und die Herde zu verwirren und durcheinander zu bringen mit vielen anderen Stimmen. Das heißt, manchmal kann man es so klar trennen, Licht und Finsternis. Manchmal spüren wir das sehr genau, wo die Finsternis ist, wo das Licht ist. Und manchmal vermischt sich das aber auch, sodass wir wirklich Weisheit brauchen. Und dass wir wirklich wachsam und nüchtern bleiben müssen in unserem Leben als Christen. Und das ist der Ruf, den ich jetzt immer wieder spüre, uns zur Wachsamkeit zu rufen, zur Umkehr, zur Bekehrung, zur Reinigung, zur Läuterung. Jesus hat das selber immer wieder gesagt, seid wachsam, seid nüchtern. Gerade auch wenn eben so was Tolles passiert wie die Auferstehung, was ja unseren Glauben stärkt, gerade danach kommt ja auch die Herausforderung, dass wir das festhalten, auch wenn die Finsternis immer wieder nach uns greift. Paulus hat geschrieben im Epheserbrief, könnt ihr euch gerne mal durchlesen, im 6. Kapitel, ist ein sehr wichtiges Kapitel für uns als Christen. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Wir alle müssen das lernen, uns zu kleiden in den geistlichen, göttlichen Schutz und auch lernen zu kämpfen im geistlichen Raum. Und diese Spannung zwischen diesen beiden Feldern, so nenne ich es jetzt einfach mal, wo Jesus die Tür ist, die möchte ich heute nochmal ansprechen mit einer anderen Geschichte, in der das ähnlich zum Tragen kommt, nämlich die Geschichte von der Verklärung Jesu. Die ist natürlich vor seinem Tod und vor seiner Auferstehung passiert, aber Jesus sagt zu den drei Jüngern, die da mitgehen, ihr dürft nicht darüber mit anderen reden, bevor ich auferstanden bin. Also es gibt einen Bezug zur Auferstehung. Genau, ich lese uns erstmal den Text vor aus Markus 9, die Verse 2 bis 10 und ich habe die Übersetzung Neues Leben ausgesucht. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit auf den Gipfel eines Berges. Außer ihnen war niemand dort. Plötzlich veränderte sich vor ihren Augen das Aussehen von Jesus. Seine Kleider wurden strahlend weiß, weißer, als es auf Erden möglich war. Dann erschienen Elia, ein Prophet, und Mose und fingen an, mit Jesus zu sprechen. Rabbi, heißt so viel wie Lehrer oder Meister, wie wundervoll ist es hier, rief Petrus aus. Wir wollen 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Aber er wusste nicht, was er redete, denn er und die beiden anderen Jünger fürchteten sich sehr. Da fiel der Schatten einer Wolke auf sie und aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als sie sich umschauten, waren Mose und Elia verschwunden und nur Jesus war noch bei ihnen. Während sie den Berg hinabstiegen, wies er sie an, niemandem zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Sie behielten es für sich, sprachen aber untereinander noch oft darüber, was er wohl mit der Auferstehung von den Toten gemeint hatte. Gott segne sein Wort an uns allen. Ich finde, dieser Text beschreibt eine ganz ähnliche Situation wie der Text aus Johannes, aus dem Johannesevangelium Kapitel 10, worüber ich am Ostersonntag gepredigt habe. Es geht in beiden Texten einerseits um eine Gotteserfahrung, die Ehrfurcht und Gottesfurcht in uns auslöst und bewirkt. Und andererseits geht es dann um das Gottvertrauen, das aus dem gemeinsamen Weg mit Jesus herausgeboren wird. Weil diese beiden, Gottesfurcht und Gottvertrauen, die gehören ganz eng miteinander zusammen. Gottesfurcht allein würde uns wirklich ängstlich machen und unfrei, weil wir irgendwie immer Angst hätten vor diesem heiligen, großen Gott. Und wir hätten vielleicht Angst, etwas falsch zu machen oder ihm nicht gerecht zu sein, nicht würdig zu sein. Und Gottvertrauen alleine ist auch zu wenig, weil Gottvertrauen manchmal dazu führt, dass wir so laissez-faire werden, also so ein bisschen übermütig oder uns dann nur noch um uns selber drehen und alles gelingt und alles ist super und unsere Augen werden ein bisschen blind dadurch. Es braucht beides, Gottes Furcht und Gottvertrauen, und das möchte ich heute anhand von 3 Punkten erklären. Erstens, in seiner Gegenwart ist es wundervoll. So sagt es Petrus spontan wie ein Kind, fast ein bisschen naiv, ruft er es hinaus, sein Herz auf der Zunge, was er gerade empfindet und spürt. Er ist total begeistert. Jesu Aussehen hat sich verändert, dass es immer heller wird und er hat sowas noch nie gesehen. Es wird uns hier aufgeschrieben. Ja, er war weißer, als es auf Erden möglich war. Sowas in anderen Übersetzungen steht, weißer, als es ein Bleicher bleichen könnte. Also fast so unsichtbar, ja, also in eben geistlich, wie wir uns vielleicht auch einen Engel vorstellen. Das ist was Übernatürliches, was da passiert. Und alle, die dort versammelt sind, die wissen das. Und es ist ein bisschen so wie die Wirklichkeit auf der anderen Seite der Tür, zu der Jesus uns hinführen will. In Johannes 10, Vers 9 sagt Jesus ja, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig, also glücklich werden, begeistert sein und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Das ist das Versprechen Jesu, dass wer an ihn glaubt, wer ihm vertraut, wer ihm sein Leben hingibt und ihm nachfolgt und durch diese Tür geht, dass er in ein Leben voller Freiheit, Freude und Frieden kommt. Ein Leben in Gottes Gegenwart und Versorgung. Eine grüne Weide eben, ne, wo du alles hast als Schaf, du bist einfach happy, weil das Gras grün ist und du hast das frische Wasser. So wird's ja auch in Psalm 23, Vers 1 und 2 bekannt. Der Herr ist mein Hirte, mein guter Hirte. Mir wird's an nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Das ist das, was die Jünger auf dem Berg der Verklärung erleben. Das ist das, was Jesus meint, wenn er sagt, wer an mich glaubt, wird Weide finden. Du wirst versorgt sein. Es wird dir gut gehen. Du wirst selig werden. Und wir glauben, dass diese grüne Aue, diese Versorgung durch Gott, Gottvertrauen in uns hervorbringt. Und zu einem gewissen Grad stimmt das auch. Aber wenn wir etwas Außergewöhnliches, etwas Übernatürliches erleben, dann ist es eher Gottes Furcht, die in uns hervorgebracht wird. Das ist auch bei Petrus so, denn obwohl er so vor diesen Ausruf hat, voller Begeisterung, hier ist es wundervoll, ich möchte hier Hütten bauen und immer hier bleiben, total nachvollziehbar. Auch die, die Jesus als Auferstandenen begegnet sind. Maria wollte ihn berühren, festhalten, immer bei ihm bleiben. Aber Jesus sagt, berühre mich noch nicht, ich bin noch nicht aufgefahren, ich werde noch ganz verschwinden vor euren Augen. Also wir wollen das gerne festhalten, solche Erlebnisse, wo wir einfach wirklich spüren, Gott kann alles, Gott ist mächtig, er ist übernatürlich, geistlich. Und trotzdem führt das nicht unbedingt zu Vertrauen, sondern eher zu Gottes Furcht. Und das lesen wir auch hier in dem Text. In Vers 6 heißt es, Petrus wusste nicht, was er redete, denn er und die beiden anderen Jünger fürchteten sich sehr. Das heißt, es ist eigentlich eine Reaktion, dieser Ausruf von Petrus, heraus aus einer Angst. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr voller Adrenalin seid, dass man dann schreit oder etwas Unüberlegtes tut. Und so ähnlich ist das bei Petrus und auch bei den zwei anderen Jüngern, dass sie so ergriffen sind von der Heiligkeit Jesu in diesem Moment. Und wir haben ja auch am Ostersonntag aufgezählt, worin sich Gottes Allmacht widerspiegelt und im Detail zeigt. Ich habe die Liste weitergeführt, ich bin jetzt bei Nummer 80, bin mir sicher, es geht noch weiter. Vielleicht habt ihr selber auch eure Liste angefangen. Aber es ist gut, sich die verschiedenen Dinge aufzuschreiben, weil wir dann nämlich viel konkreter auch bitten können in verschiedenen Situationen, wo wir eine bestimmte Fähigkeit Gottes brauchen. Also das ist nicht einfach nur eine Liste so aus Spaß an der Freude, weil wir nicht wissen, was wir sonst zu tun haben, sondern diese Liste wird dir helfen, konkreter für bestimmte Dinge zu beten, also konkreter geistlich zu kämpfen. Und wenn wir uns das vor Augen führen, wie groß Gott ist, was in seiner Allmacht drinsteckt, dass er der Schöpfer dieser Welt ist, der Schöpfer von Raum, von Zeit, von Materie, dann ist ja völlig klar, dass er eben auch Macht hat über Raum, über Zeit, über Materie. Er hat die Macht über Leben und Sterben, weil er das selbst so geschaffen hat. Er hat die Macht über die sichtbare und die unsichtbare Welt, über das Reich des Lichts und über das Reich der Finsternis, weil er es so geschaffen hat. Und mir persönlich flößt das erstmal Ehrfurcht ein, anstatt dass ich gleich sage, wow, Gott ist mein Freund, toll. Ne, das, weil wir merken ja in Anbetracht dieser Allmacht, wir sind so nicht. Wir haben das gar nicht verdient vielleicht, in seiner Nähe und Gegenwart zu sein. Also dass diese Allmacht, diese übernatürlichen Erlebnisse mit Gott, egal ob es die Auferstehung ist oder eben so eine Verklärung oder dass wir Jesus sehen dürfen, erleben dürfen durch Heilung oder Geistestaufe oder was auch immer dir da einfällt, die führt zuallererst mal zu Gottesfurcht und dann auch zu Vertrauen. Aber wenn wir diesen Glauben haben, dass Gott alles kann, dass er Kranke heilen kann, dass er Dämonen austreiben kann, dass im Namen Jesu alle Macht steckt, dass er das Meer teilen kann zum Beispiel, wenn er das alles kann und wir glauben das, sind wir dann angekommen? Reicht das? Ist dann alles in Butter? Können wir dann eine Hütte bauen für Jesus und sagen, ich komme einfach immer zu dir, wenn ich ein Wunder brauche. Du, ich weiß, wo ich dich finde und dann kriege ich das Wunder und dann ist unser Leben als Christen in der Nachfolge in Butter. So ist es ja nicht. Es ist zwar richtig und wichtig und sogar eine Bedingung, dass wir glauben, dass dem dreieinigen Gott alles möglich ist. Denn so ist es auch, das ist die Wahrheit, wir bekennen das immer wieder im Glaubensbekenntnis, schon im ersten Satz steckt das drin und ich finde schön, dass wir dieses Lied jetzt auch gesungen haben, sozusagen als gesungenes Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, da bekennst du schon, du bist sein Kind, er ist dein Vater, es gibt eine direkte Verbindung zwischen euch, den Schöpfer des Himmels und der Erde, er hat Himmel und Erde geschaffen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, genau das sagen wir auch, den Schöpfer des Himmels und der Erde. In dem ersten Satz des Glaubensbekenntnisses steckt das alles drin. Aber zu diesem Glauben und zu dieser Gottesfurcht, dass du Gott alles zutraust, dass du weißt und glaubst, Gott kann alles, muss noch das Gottvertrauen hinzukommen. Und das Vertrauen entsteht erst dann, wenn du an die Allmacht Gottes glaubst, auch wenn du sie gerade nicht siehst oder erlebst. Und da, wo nicht geschieht, was du willst, da, wo nicht geschieht, worum du Gott bittest, obwohl du es ihm zutraust, dass er es tun kann, da beginnt Gottvertrauen. Das heißt, da müssen wir einen Weg gehen. Deshalb ist es so wichtig, wenn wir tolle Sachen mit Gott erleben, dann denken wir manchmal, wir vertrauen ihm. Na, weil wir merken, oh, er handelt, er kann alles. Aber das Vertrauen beginnt erst, wenn er dir auch sozusagen wieder etwas entzieht und dich in die Dunkelheit schickt oder in deine Berufung an deinen Ort und du erlebst Widerstände, da gibt's Leute, die schlecht über dich reden oder es gelingt nicht gleich alles. Da beweist sich dein Gottvertrauen. Weil zu glauben und zu vertrauen, wenn Wunder geschehen, das ist nicht so schwer. Aber zu glauben und zu vertrauen, wenn du verfolgt wirst, wenn du ins Gefängnis gesteckt wirst, wenn du gefoltert wirst, weil du Jesu Namen bekennst, da braucht's Vertrauen. Und das ist ein Weg. Das passiert nicht mit Fingerschnipsen, das ist ein Prozess, in dem wir wachsen und reifen, wo wir aus Kindern, die Milch trinken und die viel für sich selber bitten, erwachsen und mündig werden und wegschauen von uns selbst, weil wir eben wissen und vertrauen, Gott sorgt für uns. Wir müssen gar nicht mehr so viel für uns selber beten, sondern wir beten im Willen Gottes, wir beten da hinein in die Situation, die Gott uns zeigt, wofür Gott uns befähigt und aufträgt. Und diese Gottesfurcht und dieses Gottvertrauen, beides will Gott in dir hervorbringen. Das heißt, einerseits wirst du Erlebnisse haben, die total schön sind, wo du ausrufst, oh, es ist so schön, Jesus, ich möchte immer hier bei dir bleiben. Und andererseits wirst du Erlebnisse haben, die dich verunsichern und die dich anfechten und da wächst dein Gottvertrauen und so soll es sein. Zweitens, damit wir den Weg von der Gottesfurcht zum Gottvertrauen finden, hat Jesus uns eine Hilfe an die Hand gegeben. Und das ist der zweite Punkt. Wir müssen Jesu Stimme kennen und ihr gehorchen. Denn diese Stimme zu kennen und zu erkennen, das ist essentiell wichtig im Leben der Nachfolge. Denn wenn du Jesus, den guten Hirten, die Tür, den Weg, nicht persönlich kennst, wenn du seine Stimme nicht von vielen anderen Stimmen unterscheiden kannst, dann kann es passieren, dass du dich verblenden lässt von Wölfen im Schafspelz, die eben erstmal wie ein Schaf aussehen, also gut aussehen und dir ähnlich aussehen. Du denkst, ein Bruder und eine Schwester, aber inwendig ist der Wolf. Oder von schlauen Füchsen, die Unheil anrichten im Weinberg, ohne dass du das merkst, weil sie eigentlich süß und niedlich sind und clever und du willst vielleicht sogar Freund mit ihnen sein, aber es ist ein Fuchs und du musst eher dafür sorgen, dass er aus dem Weinberg verschwindet. Wenn wir die Stimme Jesu, unseres Herrn, nicht sehr gut kennen, dann kann es passieren, dass wir zwar seinen Namen kennen und glauben, wir gehören zu ihm, aber wir irren trotzdem in der Finsternis umher, weil wir seine Stimme nicht von anderen Stimmen unterscheiden können. Jesus hat ja gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist die Wahrheit. Aber da stecken drei wichtige Wörter in diesem Satz. Wer mir nachfolgt. Und du kannst Jesus nur nachfolgen, wenn du seine Stimme kennst und ja, ihr gehorchst. Weil wenn du seine Stimme nicht kennst und erkennst im Alltag, wie willst du ihm denn dann nachfolgen? Das geht ja gar nicht. Mir fällt da ein total schönes Video ein. Ihr habt es vielleicht auch schon mal gesehen. Da ist wirklich eine Schafherde und eine Hirtin, die mit so Besuchern oder Touristen zu der Schafherde geht. Und jeder darf mal die Herde rufen, dass sie zu dem Zaun kommen. Jeder versucht, was er kann. Laut, leise, nett, bestimmend. Aber es passiert gar nichts. Die Schafe grasen einfach weiter. Und dann ruft die Hirtin und die kommen sofort alle zum Zaun gerannt. Es ist echt, es ist wirklich ein richtig schönes Video, wo man merkt, ja, die Stimme des Hirten, die müssen wir kennen. Ohne das geht's nicht. Und genau diese Aussage wird sowohl in Johannes 10 als auch in dem Text von heute in Markus 9 ist es, ne? gezeigt. In Johannes 10 sagt Jesus in Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Wenn Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir, dann heißt das, dass die Schafe, also wir, Jesus spricht ja gerne in Gleichnissen, dass seine Jüngerinnen und Jünger diese Stimme hören und sofort erkennen, das ist Jesus und das ist nicht Jesus. Und ich folge der Stimme, die Jesus ist, weil ich ihm gehöre. Ich gehöre zu seiner Herde. Und genau dasselbe finden wir eben auch in Markus, muss ich nochmal nachschauen, ich glaube es ist Markus 9, ne? Ja, Markus 9, Vers 7, da sagt Gott, da fiel der Schatten einer Wolke auf sie und aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Das war total wichtig, dass dieses krasse Erlebnis. Und ihr könnt diese Verklärung gerne vergleichen mit irgendeinem krassen Erlebnis, was ihr schon mal mit Gott gehabt habt, dass das in einen richtigen Rahmen gesetzt wurde. Denn ohne Rahmen geht es nicht, eben weil da Anfechtungen und Bedrängnisse und Herausforderungen sind in unserem Leben. Gott wird dir immer einen hilfreichen, gesunden Rahmen setzen in der Nachfolge. Der wird dich nicht einfach dem Wolf preisgeben oder den Feinden preisgeben, dass die einfach mit dir machen, was sie wollen. Nein, Gott beschützt dich. Und Gott gibt dir einen Rahmen. Innerhalb dieses Rahmens hast du Freiheit, kannst dich bewegen. Aber er gibt dir einen Rahmen, der dich beschützt. Zum Beispiel auch die Waffenrüstung ist auch eine Art Rahmen oder Schutz. Und hier ist der richtige Rahmen gesetzt mit den Worten, hört auf seine Stimme. Mit anderen Worten sagt Gott, ihr werdet nicht hier auf der grünen Aue bleiben. Du wirst nicht ewig in diesem Moment der Anbetung sein, wo du den Heiligen Geist vielleicht sogar körperlich spürst oder wo du Prophetien hast oder was eine Heilung passiert. Das wird nicht immer unser Leben so sein. Wir brauchen diese Momente, um unseren Glauben zu stärken. Aber Gott wird uns immer in die Welt schicken, in die Finsternis, damit wir ihn und seinen Namen bekennen. Wir werden Anfechtungen und Feindschaft erleben in der Nachfolge. Und wenn wir nicht verloren gehen wollen, dann müssen wir Jesus persönlich kennen. Ihr kennt das Wort, dass Jesus sagt, es werden viele kommen, die sagen, Herr, Herr, wir haben doch in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen böse Geister ausgetrieben, in deinem Namen Kranke geheilt. Und er wird sagen, ich kenne euch nicht. Und ich wünsche mir, liebe Geschwister, dass niemand von uns diesen Satz von Jesus hören muss, ich kenne dich nicht. Ihr müsst lernen, seine Stimme herauszuhören, sie zu erkennen aus den vielen anderen Stimmen in eurem Leben, und ihr müsst euch ihm allein unterordnen und ihm gehorchen. Das heißt eigentlich immer, man soll nicht sagen, ihr müsst oder du musst, aber ich muss sagen, ihr müsst, weil anders geht es nicht. Ohne das Hören auf Jesu Stimme, ohne das Erkennen seiner Stimme, wirst du die Nachfolge nicht bestehen. Und da machen auch andere Worte Sinn, die ihr vielleicht schon oft gehört und gelesen habt aus dem 1. Korinther 13, die ersten drei Verse. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahin gäbe, also sterben würde für Jesus, mich zu rühmen, also dass mein Name in Erinnerung bleibt und hätte der Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Alle Gotteserkenntnis, aller felsenfester Glaube der Berge versetzt, alles Opfern nützt nichts, wenn du nicht Vertrauen hast in Jesus Christus, wenn nicht diese Gottesfurcht mit dem Gottvertrauen Hand in Hand geht und wenn du die Liebe nicht hast, weil Gottvertrauen ist ja auch Liebe zu Gott, dass du ihn liebst, auch wenn gerade die ganze Situation um dich herum das nicht unbedingt widerspiegelt. Mit anderen Worten, du kannst an die Auferstehung von Jesus Christus glauben, du kannst daran glauben, dass Gott allmächtig ist und heute noch Wunder wirkt, aber wenn du diesen Glauben zu einem Instrument deiner Herrschaft machen willst, und das passiert leider ganz, ganz schnell, weil der Mensch immer dazu tendiert, selber Gott sein zu wollen, dann fehlt dir die Liebe und das Vertrauen zu Gott. Es geht niemals darum, dass wir das Gebet oder die Allmacht Gottes als Instrument gebrauchen, um unsere Wünsche umzusetzen oder um selber an Ansehen und Erfolg dazu zu gewinnen. Dann komme ich zum dritten Punkt. Gottvertrauen beginnt da, wo wir nicht verstehen. Im Predigtext von heute in Markus 9 heißt es im letzten Satz, sie behielten es für sich, sie sollten ja nicht drüber reden mit anderen, sprachen aber untereinander noch oft darüber, was er wohl mit der Auferstehung von den Toten gemeint hatte. Das heißt, es bleiben Fragen offen. Und das ist ganz oft so in der Nachfolge, auch in der Gottesbegegnung. Wir haben offene Fragen. Gott wird uns nicht so den ganzen Plan für unser Leben hinlegen. Das ist nicht wie bei einem Navi, wo wir das Ziel eingeben und dann sehen wir den ganzen Weg und wir sehen vielleicht, wo ein Stau ist oder wo wir eine Umleitung fahren müssen. Wir wissen die Zeit, wie lange es dauert. Wir wissen, wie viel Sprit wir brauchen. Alles ist klar, von Anfang bis Ende. So ist das Leben als Christ leider nicht. Sondern Gott wird dir einen Schritt nach dem anderen offenbaren, weil er auch deinen Glauben schärfen und stärken wird und reifen lassen wird und du wirst größere Schritte tun. Und du wirst einen höheren Berg besteigen, als du es von Anfang an dir selber zutrauen würdest. Weil Gott genau weiß, es geht ja gar nicht darum, dass du dir die Aufgabe und die Berufung zutraust, sondern dass du es ihm zutraust. Und deshalb ist es gut, dass er uns einen Schritt nach dem anderen offenbart. Manchmal schenkt er uns eine Vision, dass wir so die grobe Richtung wissen, wo es hingeht, was der Auftrag ist. Aber dann, so Detail für Detail, wird er uns nach und nach offenbaren. Das, was die Jünger hier erleben, nämlich, dass sie nicht ganz verstehen, was Jesus meint mit nach der Auferstehung, dürft ihr drüber reden. Auch das müssen wir lernen, dass wir auf Jesu Anweisungen hören. Also nicht nur seine Stimme erkennen, sondern ihr wirklich gehorchen und Jesus auch fragen, was denkst du darüber? Soll ich diesen Schritt tun? Welche Entscheidung soll ich hier treffen? Denn manchmal gebietet er uns, persönliche Erlebnisse mit anderen zu teilen, als ein Zeugnis. Aber manchmal gebietet er uns eben auch, es nicht zu tun, weil zum Beispiel die Zeit noch gar nicht reif ist oder weil wir selbst eine Vision noch gar nicht richtig verstehen. Es wird immer wieder Augenblicke geben in unserem Leben als Christen, als Nachfolgerin Jesu, wo wir die Worte Jesu nicht gleich verstehen, wo wir den Weg auch nicht gleich verstehen, den er uns zu gehen heißt. Denn auch da beginnt Vertrauen, dass auch wenn wir nicht verstehen, wir trotzdem glauben und vertrauen, das ist die Stimme Jesu, ich folge dieser Stimme und ich weiß, wenn ich dieser Stimme folge und ihr gehorsam bin, dann wird Jesus mich einen guten Weg führen. So machen das die Schafe auch. Die wissen letzten Endes nicht, warum die Hirtin sie jetzt ruft. Die grasen da, die sind zufrieden, warum sollen wir jetzt zu der Hirtin gehen, wenn sie uns ruft? Aber sie machen es, weil sie wissen, wenn die Hirtin ruft, müssen wir kommen. Und die Frage ist, glaubst und vertraust du trotzdem, auch wenn du Jesu Anweisungen nicht verstehst? In dieser Zeit des Wartens der Jünger nach der Auferstehung ihres Herrn, da gab es vieles, was sie nicht verstanden haben. Sie wussten nicht, wie geht's jetzt weiter, wie sollen wir uns treffen, wie sollen wir jetzt als 12 Jünger oder 11, und dann kam ja der 12. noch dazu, weiterleben. Wie geht es jetzt weiter? Die wussten gar nichts. Sie wussten nur, was Jesus ihnen angewiesen hatte, wartet, bis ich vollends in den Himmel aufgefahren bin, wartet, bis ihr mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt sein werdet. Und wenn das alles geschehen ist, dann geht und bezeugt das Evangelium auf der ganzen Welt. Meine drei Fragen an dich heute sind, und ich stelle dir die Fragen, damit du für dich selber eine Standortbestimmung vornehmen kannst in deinem Leben, damit du weißt, wo es gerade für dich weitergeht, was vielleicht gerade dein nächster Schritt im Glauben ist. Hast du Jesus schon mal so erlebt wie die Jünger damals auf dem Berg der Verklärung? Trägst du in dir solch ein göttliches Erlebnis, das dir hilft, an Gottes Allmacht zu glauben, weil du sie eben selbst schon erlebt hast? Das ist gut. Und wenn nicht, dann bitte Gott um solch einen Moment der Gottesbegegnung. Das ist eine Perle deines Glaubenslebens und die darfst du nicht einfach jedem preisgeben. Behüte diese Perle, wache über diese Perle. Zweite Frage, hast du die Tür, den guten Hirten Jesus, schon gefunden und diese Tür geöffnet, diesem guten Hirten dein Leben hingegeben? Oder kennst du Jesus nur vom Hörensagen? Sei ehrlich zu dir selbst. Vielleicht kannst du viel über Jesus erzählen, aber es ist wichtig, dass du deine eigene Entscheidung triffst und dazu reicht ein einfaches Gebet, indem du Jesus sagst, dass du zu ihm gehören willst und dass er der Herr über dein Leben sein soll. Und die dritte Frage, hast du schon gelernt, Gott alles zuzutrauen in deinem Leben, also an seine Allmacht zu glauben und gleichzeitig ihm zu vertrauen, wenn nicht das passiert, was du ihm zutraust und worum du ihn bittest? Vertraust du ihm, auch wenn du nicht sofort verstehst, was er von dir erwartet und wohin sein Ruf dich führt? Kannst du die Stimme Jesu heraushören aus allen anderen Stimmen? Weil wenn nicht, dann bitte Gott darum, dass er dich das lehrt. Bitte den Heiligen Geist darum, dass er dich lehrt, Jesu Stimme zu erkennen und herauszuhören. Und bitte ihn darum, dass er dir ein gehorsames Herz schenkt, dieser Stimme auch zu folgen und das zu tun, was er dir zu tun aufträgt. Du wirst es nicht bereuen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir verstehen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.